Gute Nachrichten, es gibt ihn wieder in Erfurt, den Eobanus Hessus Schreibwettbewerb, nachdem er pausieren musste. Und nun können wieder junge Talente sich kreativ betätigen. Und bei mir zu Gast, ich habe sie eben auch schon angekündigt, ist jetzt Ingrid Arnell. Sie sitzt mit in der Jury und ist mit dran beteiligt. Und ich sage erstmal Hallo.
Hallo, ich freue mich, dass ich hier sein kann und wir noch ein bisschen auf diesen Wettbewerb aufmerksam machen können, denn wir erwarten wirklich wieder interessante und tolle Texte von jungen Leuten.
Junge Leute, wir können es ja schon mal sagen, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, aber 18 bis 30 Jahre sollte man alt sein.
Ja.
Dann kann man mitmachen, dann kann man einmal eine Kurzgeschichte schreiben, die hat immer einen gewissen Umfang, 10.000 Zeichen inklusive Leerzeichen, oder man kann auch Gedichte schreiben.
Ja, 3 Gedichte sind auch möglich. Und bei den Zeichen bitte wirklich darauf achten, wer sich berufen fühlt, eine Geschichte einzusenden. Also jetzt bitte nicht 20.000 solche Geschichten einsenden. Solche fliegen wirklich sofort raus, weil wir müssen das ja auch lesen. Und es ist ja auch geplant, aus den besten Geschichten später mal eine Broschüre zu machen. Und wenn wir dann mit einer Geschichte so eine halbe Broschüre füllen, dann kommen die anderen ja zu kurz. Also 10.000 Zeichen oder 3 Gedichte.
Also sich ruhig da in Maßen halten und nicht irgendwie da zu viel schreiben. Und wir haben Sie natürlich auch mit dabei, deswegen sitzen Sie auch in der Jury, sind selber Schriftstellerin, Sie haben da selber Erfahrung und Sie waren ja alles mögliche in Ihrem Leben. Sie waren ja auch mal Buchhändlerin und so und haben sozusagen auch am Verkaufstisch gestanden, selber viel gelesen. Wenn ich Sie jetzt frage, und Sie müssen ja auch die Texte mit aussuchen und nominieren, was packt Sie denn zum Beispiel an einer guten Kurzgeschichte? Kann man das überhaupt sagen? Ist es dann so, sind es die ersten Sätze, wo man schon weiß, oh, das ist gut, oder was macht's aus?
Oftmals ist es tatsächlich schon der erste Satz. Ich kann mich erinnern, ich habe ja auch über viele Jahre hinweg den Erfurter Stadtschreiber mit oder die Stadtschreiberin mit ausgewählt in der Jury. Und da war es tatsächlich einmal der allererste Satz, der mich so gepackt hat, dass ich gesagt habe, der Schriftsteller muss unbedingt nach Erfurt kommen.
Wissen Sie es noch?
Ja, das war Catalin Dorian Florescu.
Aus Rumänien.
Ja, gebürtig in Rumänien, ja.
Und was war, wissen Sie noch den ersten Satz, war auch die Frage.
In jedem Sturm steckt ein Teufel oder so ähnlich,
ja.
so in dem Sinne etwa.
Und das ist interessant, wie das da gleich packt. Also der erste Satz, und ich frage mich manchmal, ob auch manchmal schon die Überschrift, also der Titel der Kurzgeschichte, der Titel des Gedichtes vielleicht auch einen packen kann.
Wenn es gut geht, ja. Wobei Titel finden ist eine verdammt schwere Angelegenheit. Also das geht ganz vielen Autoren so, dass die zwar schon einen Roman fertig haben, aber dann keinen wirklich packenden Titel. Und wenn sie einen packenden Titel haben und schlagen den Titel dem Verlag vor, dann sagt er, ach nö, das will der Kunde nicht, da müssen wir mal einen geschmeidigeren Titel oder was weiß ich finden. Oder einen, der vielleicht reißerischer ist, aber oftmals am Ende gar nichts mit dem Buch zu tun hat. Also das passiert dann auch. Also ich würde es jetzt nicht unbedingt an der Überschrift, wenn das auch eine ganz einfache ist oder so, aber der Text packt mich, dann ist es auch in Ordnung.
Wenn uns jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, ich bin jetzt gerade am Studieren zum Beispiel, bin 23 Jahre jung und oh, das klingt ja richtig gut mit dem Schreibwettbewerb. Also wann sollte ich denn mich berufen fühlen? Man sollte ja schon ein bisschen Talent mitbringen. Also und ab wann kann man vielleicht auch sagen, man kann es ja erst feststellen, indem man schreibt. Also sollte man vielleicht auch manchmal sagen, versuch's doch einfach oder wer ist sozusagen angesprochen?
Junge Leute zwischen 18 und 30, die glauben, dass sie eine gute Geschichte zu erzählen haben oder gute Gedichte geschrieben haben. Also das...
Und eigentlich hat man ja nichts zu verlieren. Selbst wenn ich jetzt, ich kann zum Beispiel nicht schreiben, und wenn ich nicht schreiben kann und es versuche, dann wäre ich halt eben abgelehnt oder ich wäre eben überraschend angenommen. Also gibt ja auch die Leute, also ich würde es gar nicht versuchen, weil man kennt seine eigenen Stärken und Schwächen und Kurzgeschichten schreiben zählt
das
nicht
unbedingt
dazu.
Das kann man oftmals gar nicht selber so genau einschätzen. Ich erlebe oft genug, dass Leute von sich sehr überzeugt sind, von sich und ihren Geschichten und wo ich dann denke, das soll jetzt eine gute Geschichte sein. Und man selber verliert aber auch den Blick dafür. Ich muss das wirklich so sagen. Wenn man lange an einem Text gearbeitet hat, weiß man hinterher nicht mehr, ist der jetzt wirklich für die Tonne oder ist der jetzt Nobelpreisverdächtig? Also
interessant ist ja immer, wenn man dann irgendwann, vielleicht manchmal erst Jahre später, den eigenen Text wie ein Fremder dann hört oder liest. Das finde ich was ganz Tolles, weil dann hat man wirklich mal diesen unverstellten Blick, aber den hat man nicht während des Prozesses.
Woher wissen Sie das, wenn Sie sagen, Sie schreiben nicht?
Ich weiß, dass ich hatte irgendwann mal Radiosendungen, ist ja auch so, dass irgendwann lief eine alte Radiosendung von mir, wirklich 2 Jahre alt. Und ich habe die zufällig gehört gehört in der Wiederholung, zwei Jahre später. Und in der Wiederholung habe ich sie wirklich mal als Radiohörer gehört und konnte mich dann ganz gut einschätzen. Das ist so vergleichbar. Da wusste ich dann, ach, das war jetzt wirklich ganz witzig oder nee, das ging jetzt gar nicht, jetzt vielleicht früher rausgehen soll. Also ich war wirklich mein eigener Kritiker, weil ich eben völlig unbefangen war und konnte es ganz gut beurteilen. Und so ist es dann auch bei Texten. Ne?
Ja, das, ich kann das bestätigen. Ich lese auch manchmal Texte, die ich vor 20 Jahren geschrieben habe, denke, ach, echt? Freue ich mich drüber, dass ich das damals konnte und mir das jetzt nicht mehr einfällt.
Wir können übrigens mal sagen, also wie gesagt, bei Kurzgeschichte ist ein schönes Format und auch Gedichte, das kann ja manchmal ganz schnell gehen. Ich weiß nicht, sind Sie eher eine Schnellschreiberin oder sind Sie eher jemand, der es mal wieder sacken lässt und dann nochmal drüber geht?
Also wenn ich eine Idee habe und fange an, mir die Idee auf Papier per Hand zu notieren, merke ich oft, dass die Gedanken viel schneller sind als die Hand. Das heißt, ich gehe dann doch sehr schnell an den Laptop und schreibe dann wirklich im rasanten Tempo, ohne Rücksicht auf irgendwas. Das darf sich auch wiederholen, das darf mit Fehlern sein. Das ist egal, wirklich erstmal, dass der Text steht und dann überarbeite ich aber sehr, sehr gründlich. Also ich bin, wir bekommen auch immer mal Texte oder haben bekommen, ich hoffe, das wird dieses Jahr nicht so sein, Texte, wo ich merke, das haben die Leute auf einen Ritt runtergeschrieben und sie haben es nicht einmal Korrektur gelesen.
Also das ist natürlich gar nicht. Das stimmt. Also das ist mindestens der Standard, den man erwarten kann. Ne? Also liebe Hörer und Hörerinnen, falls ihr das hört, also jeder ist eingeladen, sich dran zu beteiligen, zwischen 18 und 30, aber wenigstens zwei, dreimal drüber lesen, die anderen am besten jemand anders natürlich Korrektur lesen lassen, weil da auch nochmal so ein bisschen fremder Blick auch hilft, weil wenn man wirklich so merkt, so Flüchtigkeitsfehler, das ist ja so wie bei einer E-Mail, wenn man da irgendwie den Namen falsch schreibt oder so, das macht nie einen guten Eindruck.
Das macht keinen guten Eindruck. Es fliegt keiner raus, weil er mal ein Komma vergessen hat oder ein Komma zu viel oder an der falschen Stelle. Das ist jetzt nicht der Punkt, sondern dass man selber nochmal drüber schaut und guckt, ob da vielleicht Logikfehler drin sind oder eben Flüchtigkeitsfehler. Das muss echt nicht sein.
Ich sage jetzt also deswegen eine Frage, deswegen nach der Schnelligkeit des Schreibens, weil wenn ihr das jetzt hört, das sind noch gut drei Wochen Zeit, also zwar bis Samstag, den 1. September, da ist Einsendeschluss. Mhm. Die Texte kann man schicken an eobanus-hessus@herbstlese.de und also da, man kann auch unter herbstlese.de einfach mal schauen und dann sich durchklicken, da findet man sich zurecht. Genau. Und also man hat einfach noch ein bisschen Zeit, würde ich damit sagen, wobei drei Wochen, da kann man jetzt schon anfangen für eine gute Kurzgeschichte.
Auf jeden Fall, ja. Oder man kann Ideen sammeln und dann, was weiß ich, mehrere Ideen notieren und gucken, welche arbeite ich jetzt mal aus und woraus könnte sich jetzt was entwickeln. Und die anderen Geschichten hebt man eben auf für die kommenden Jahre, für die nächsten Wettbewerbe.
Wir wollen ja nicht so viel Hilfestellung leisten, aber apropos Ideen sammeln, wie kommen Sie denn so auf Ideen? Also vielleicht wird da jemand zu, nimmt eine Idee, aber manchmal ist es so, man fährt Zug und durch Beobachtung kann man dann zum Beispiel auch Ideen entwickeln.
Das kann man machen. Bei mir ist, ich kann das gar nicht so genau fassen. Manchmal ist es einfach so, dass das Gehirn dann in so einem Ideenausstoßungsmodus ist und dann kommt manchmal eine Idee nach der anderen und dann kommt monatelang nichts. Also das passiert auch. Und deswegen notiere ich mir die Ideen und wenn es nur in Stichpunkten ist. Und manchmal entsteht dann was daraus. Wenn ich es kurz erzählen darf, wir hatten mal vor ein paar Jahren über den Schriftstellerverband Thüringen ein Buch geschrieben mit Waldgeschichten für Kinder. Und ich hatte mich erstmal pro forma mit dafür entschieden, was zu schreiben. Und mir fiel wirklich bis zum Stichtag, wo wir entscheiden sollten, ob wir nun wirklich mitmachen oder nicht, ist mir nichts eingefallen. Wirklich nichts. Und Mitternacht habe ich beschlossen, okay, Termin ist jetzt da, ich mache nicht mit. Und in dem Moment legte sich in meinem Gehirn ein Hebel um und ich hatte zwei unterschiedliche Ideen, die ich irgendwo mal notiert hatte, die schraubten sich zu einer Idee zusammen, wo ich merkte, das passt zusammen, das ergibt zusammen eine Geschichte. Also es ist manchmal ganz verrückt,
wie so also Dinge entstehen. Vielleicht auch manchmal sich vom Druck wirklich befreien und sagen, da mache ich halt eben nicht mit und dann passiert eben das Paradoxe und plötzlich entsteht da was und man macht sich vielleicht doch manchmal auch so, gerade wenn Fristen laufen, so ein bisschen Druck.
Wobei für mich ist der Druck auch gut. Also ich habe manchmal so Verträge mit Verlagen gehabt, da musste ich bis innerhalb von drei Wochen 94 Kurzgeschichten abliefern. Und ich habe gedacht, das ist nie zu schaffen und deswegen habe ich einfach angefangen und habe das geschafft. Also da war der Druck dann hilfreich und ich habe dann Geschichten in mir entdeckt, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich die in mir habe. Also manchmal muss man auch einfach anfangen. Wenn dann die ersten Worte dastehen, dann machen die Finger einfach weiter, ohne dass man vorher weiß, wo läuft das jetzt hin. Also einfach Mut haben, anfangen und probieren.
Tja, jetzt machen Sie mir doch Mut, was zu schreiben. Aber ich falle aus dem Alter raus, also deswegen keine Sorge, ich sowieso darf ich nicht mitmachen als Medienpartner von Radio Frei. Das wäre ja ungerecht. Außerdem bin ich, wie gesagt, 12 Jahre drüber. Nichtsdestotrotz, wir können ja mal so ein bisschen noch ein paar Fakten nennen, um mal auch klar zu machen, dass es wirklich was Besonderes ist, dieser Schreibwettbewerb, weil man kann ja die Texte dann, es gibt ja eine Preisverleihung am 30. November im Haus Dacherröden. Das ist ja schon was Tolles, wenn die prämierten Texte vorgelesen werden und wenn ich dann, also wenn ich jetzt gewonnen hätte, meinen Text da vor dem Publikum präsentieren kann.
Das ist wirklich toll. Ich erinnere mich so an die ersten Zeiten, als ich das erste Mal gemacht habe. So, ich habe damals mit Gedichten angefangen und dann vor Publikum stehen und diese Gedichte vortragen. Und neben mir stand damals Steffen Mensching zum Beispiel. Der hat dann auch mit dabei war
bei diesem Jungen. Ja. Und
Rudolstadt, der ist
Rudolstadt ist der, ja, genau. Und der hat aber auch diesen Film auch letztens aus der DDR, war er mit dabei, deswegen so. Aber egal, genau, dieser Steffen Mensching. Genau.
Und viele andere, Katrin Schmidt, ganz namhafte Autorin geworden. Und damals standen wir eben auf der Bühne und haben so unsere ersten Gedichte vorgetragen. Und das war einfach ganz toll. Und übrigens auch beim Eobanus Hessus Wettbewerb haben wir viele junge Leute entdeckt, die inzwischen richtig gute Autoren und Autorinnen geworden sind.
Das ist ja auch mal ganz gut, wenn man so ein bisschen den Werdegang verfolgt und dann merkt, da ist wirklich was da gewesen. Es war jetzt nicht nur eine Eintagsfliege, das ist schon was Besonderes. Wie gesagt, das Präsentieren ist aber trotzdem noch was anderes als das Schreiben. Ne?
Ja, also auf jeden Fall. Und da, wer also sich berufen fühlt, eine Geschichte oder Gedichte einzusenden, der sollte auch durchaus mal üben, seine Texte laut zu lesen. Also wenn er dann ausgewählt ist, dort das vorzutragen. Wir hatten auch schon Fälle, wo dann die Leute so übertheatralisch ihre Texte vorgetragen haben. Das geht gar nicht, da verliert der Text nur. Aber wenn man ihn nur in sich hineinliest, geht er auch verloren. Also einfach frei heraus und an den, der im Publikum in der letzten Reihe sitzt, für den lesen, dann klappt das schon.
Das ist schöne Kunst. Also ich habe da auch großen Respekt vor. Übrigens bei anderen Schriftstellern, wenn sie immer die Hörbücher manchmal selbst einlesen. Es gibt Schriftsteller, die sind sehr gute Schriftsteller, können aber nicht richtig lesen.
Ja.
Also es ist besser, wenn das Hörbuch jemand anderes liest. In dem Fall wollen wir das natürlich nicht so. Ne? Das ist schon toll, wenn jetzt hier die Preisträger und Preisträgerinnen dann selber das lesen. Ich glaube, das möchten die auch. Ja, das wäre sonst irgendwie, ist ja schon was Einmaliges. Und wir müssen auch nicht nur über den Abend reden, der toll ist, sondern auch über die Preise.
Die Preise, die sind auch toll.
Also drei Hauptpreise gibt es, mit jeweils 400 Euro dotiert.
Das ist eine Menge Schotter, muss ich mal sagen. Also wenn ich sehe, wenn ich eine Geschichte für eine Anthologie schreibe und da 40 Euro dafür bekomme, dann sind 400 Euro schon also wesentlich besser.
Also das ist wirklich gut. Und da gibt es drei Förderpreise. Also da kann man an einem Seminar kreatives Schreiben teilnehmen.
Ja.
Finde ich auch mal ganz interessant, wie man sozusagen das vielleicht so ein bisschen handwerklich auch angehen kann. Und es gibt noch einen Publikumspreis und da kriegt man einen Büchergutschein. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Also jetzt kein Preis, wo ich jetzt sage, das geht gar nicht. Also wirklich runde Sache. Also deswegen.
Der Publikumspreis ist übrigens für denjenigen oder diejenige gedacht, die am besten vorträgt.
Das ist ja nochmal eine, das ist gut, ja.
Ja, oder? Verwechsel ich das? Ich denke, das geht um den Vortrag.
Ja, das kriegen wir noch raus, ja. Nicht an dem Abend. Aber das wird sich das
für den spielt, Text, der am besten beim Publikum ankommt.
Das spielt auf jeden Fall
eine Rolle.
Ich wollte gerade sagen, das spielt ja mit rein, die Präsentation. Also Inhalt und Präsentation, was an dem Abend am besten dann angekommen ist. Wie gesagt, am 30. November ist der große Abend und bis zum 1. September, um es mal gesagt zu haben, habt ihr da draußen noch Zeit zu schreiben. Gehen wir mal so ein bisschen zurück in Ihre Zeit, als Sie, hätten Sie ja theoretisch auch, als Sie noch unter 30 waren, haben Sie ja schon geschrieben.
Ja.
Und das war in den wilden 80ern. Ja, also
70er
sogar noch. Spät-70er wahrscheinlich dann. Da waren Sie jung, also Anfang 20, ja, haben Sie so angefangen.
Ja, so, ne. Wann war ich denn? 74 so die Drehe etwa.
Also auch relativ früh. Ne? Also,
mit 19 so die, ja.
Und wie kam das durch das Studium bedingt? Sie haben ja Germanistik auch studiert.
Ich habe Physik Mathe studiert. Ja. Und da hat mir dann das Schreiben geholfen. Ich wollte Physik Mathe studieren. Ich war wirklich sehr gut in Physik und sollte auch als Physikerin promovieren, wurde von Anfang an darauf vorbereitet und habe also umso schneller gemerkt, dass es mich auf die Dauer doch nicht befriedigen würde, ob die Elektronen sich jetzt so rum oder so rum drehen.
Aber Sie waren gut darin.
Ich war gut, ich war auch in Mathe gut. Das war also wirklich so mein...
Eigentlich ein Geschenk, ne? Also viele haben da so Probleme und ihnen ist zugefallen und dann schmeißen sie es einfach weg. Ich spiele jetzt mal kurz den Vater. Wie kannst du nur, Ingrid, ja? Also die werden bestimmt nicht begeistert gewesen sein, als sie dann gesagt haben, ich wechsle nochmal.
Die waren nicht begeistert, weil sie mich ja an der Hochschule behalten wollten. Und darauf wurde ich ja vorbereitet schon von Anfang an. Ich bin da mit Vorschusslorbeeren hin, für die ich eigentlich nichts kann. Denn es ist Erbmasse. Also ich kann nichts dafür. Es ist mir leicht gefallen. Ich muss nichts dafür tun.
Ja, also es ist ja schön, wenn es so ist. Ist ja gut.
Witzigerweise hat mir möglicherweise wirklich mein Vorstellungsvermögen dabei geholfen. Also die Fähigkeit, sich Dinge vorzustellen. Denn ich habe in Physik nie etwas lernen müssen. Ich habe mir das einfach, was da erklärt wurde, vorgestellt, im Gehirn abgespeichert und konnte diese Bilder wieder abrufen.
Also gutes fotografisches Gedächtnis einfach. Also Sie haben dann quasi fast
fotografisch nicht, aber bildlich. Also bildliches Denken.
Ja, Sie konnten sich das, genau, bildliches Denken. Genau. Jetzt ist immer ein bisschen, aber das ist gehört dazu, gut Gespräch.
Abgeschwiffen,
weil es ging darum, wie Sie angefangen hatten und dass das während Ihres Studiums auf jeden Fall war.
Es gab vorher schon mal einen Anfang, da war ich noch in der 12. Klasse und lag im Bett und hatte Fieber und plötzlich war in meinem Kopf ein Gedicht fertig. Ich weiß nicht, wo das herkam. Es war einfach so, während ich so da lag und leise vor mich hin dämmerte, war da ein Gedicht in meinem Kopf. Und ich habe das dummerweise meiner Deutschlehrerin gezeigt. Die hat das ohne mein Wissen bei einem Wettbewerb eingeschickt und ich habe dann war dann Republiksieger mit dem Gedicht.
Wow, gleich Republiksieger?
Ja, wurde dann nach Berlin eingeladen und dann, dadurch bin ich eigentlich an Leute geraten, die Gedichte geschrieben haben und habe gedacht, oh, das möchte ich auch können und bin da in diese Kreise reingekommen, in diesen Austausch über Texte und in diese Arbeit an Texten, was uns wirklich, ich sage jetzt mal uns, weil das wirklich die Schreiber, die damals angefangen haben, sehr geprägt hat, diese gründliche Arbeit an Texten. Wir hatten ja immer mit richtigen Autoren zu tun, damals noch Hans Zibulka oder Walter Werner aus Thüringen oder republikweit dann wirklich namhafte Autoren und wir haben dann wirklich ganz, ganz gründlich und systematisch die Texte so bearbeitet, dass aus den Rohbriketts dann Diamanten wurden. Und das zu beobachten, wie das funktioniert, das war wirklich prägend für mich. Also diese gründliche Textarbeit, die ich da mitgenommen habe. Ja, und dann.
Aber da muss ich mal ganz kurz einhaken. Also Ihre damalige Deutschlehrerin, die müssen Sie ihr Leben lang dankbar sein. Ja, also
ja, irgendwie schon. Die dachte sowieso, dass ich Deutsch, die wunderte sich, dass ich Physik, Mathe studiert habe, weil sie immer dachte, ich mache mal irgendwas Richtung Germanistik oder so. Weil, ja, das ist mir auch leicht gefallen.
Ja, aber es ist ja sehr interessant. Das hat also den Weg geebnet. Sie haben dann viele Leute kennengelernt. Und ist es dann auch so, dass man, weiß ja nicht, wie es zu der Zeiten war, dann, dass ein Verlag dann einen herangetreten ist? So viele Verlage gab es ja, glaube ich. Es gab einen Kinderbuchverlag, Verlag Volk und Wissen und so, ja. Mhm. Also lief das dann nicht wie heute, wo man auf Tingeltangeltour geht, sondern vielleicht sogar einfacher?
Also die erste Buchveröffentlichung, die kam tatsächlich auf mich zugeflogen. Das hatte damit zu tun, dass ich dann regelmäßig, also ich habe dann Physik-Mathe-Studium geschmissen, weil ich da damals auch den Hochschulschreibwettbewerb gewonnen habe. Da habe ich auch ganz viele Gedichte eingereicht und habe da den ersten Platz gehabt. Und das gab dann so für mich den Impuls, dann doch Germanistik und Kunsterziehung zu studieren. Und bin dann immer hingefahren zu diesen Poetenseminaren. Und die kannten uns ja dann. Da waren auch immer Verlagsmenschen dabei. Und die haben auch geguckt nach Nachwuchsautoren. Und dann kam... dann hatte ich schon inzwischen ein Kind, war verheiratet, ein Kind und habe immer gedacht, eigentlich könnte ich mal was für Kinder schreiben, so überlegt. Und dann kam tatsächlich ungefragt ein Brief vom Kinderbuchverlag, ob ich für diese Anthologie was schreiben würde. Und das habe ich gemacht und das Gedicht begegnet mir heute noch gelegentlich. Mhm. Die Kleckerbrüder heißt das.
Können Sie es noch?
Ich kann das.
Dann bitte.
Ich hoffe, ich krieg's zusammen. Die Kleckerbrüder. Wir sind die Brüder Tom und Tim, wir finden Kleckern gar nicht schlimm. Auch wenn die Eltern meckern, wir müssen immer kleckern. Senf im Genick finden wir schick, Krümel im Haar, wie wunderbar. Ohren voll Quark, das ist echt stark. Mit Mus sich bekleistern kann uns begeistern. Wir sind die Brüder Tom und Tim, wir finden Kleckern gar nicht schlimm. Süße Himbeermarmelade ist zum Essen viel zu schade. Doch wie hübsch ist man verziert, wenn man sie am Hals verschmiert. Auch wenn die Eltern meckern, wir schmieren und wir kleckern. Warum immer stille sitzen? Schöner ist's, mit Milch zu spritzen und im Rührei rumzupanschen und den Kuchen zu zermanschen. Wir sind wie Brüder Tom und Tim. Wir finden auch das gar nicht schlimm. Das war jetzt ein bisschen falsch. Wie geht's weiter? In den...
Nicht schlimm.
Ein Stückchen. Ja, also...
Also, noch
ein
Stückchen großartig. Weiter. Wie viele Strophen sitzt denn? Also...
Es gibt jetzt noch... es fehlen jetzt noch zwei. Also aber eine
trotzdem,
mit, da kriege ich die Reihenfolge nicht hin und noch Schluss.
Aber trotzdem, dass das immer noch so sitzt. Also,
ich trage das oft vor, gebe ich zu. Ja. Also wenn ich bei Kindern bin, ist das eine gute Einstiegsmöglichkeit. Das
kommt wahrscheinlich gut an, ne?
Das kommt also gut an. Und ich bin auch in Schulen gekommen, wo die Kinder das auswendig konnten. Da habe ich gedacht, was?
Wow.
Woher kennen die das?
Das ist doch mal ein Kompliment, ne?
Ja.
Weil das so,
ja.
Also da sind wir jetzt so beim Kinderbuchverlag in den 80er Jahren, da war das dann so ein Klassiker quasi dann entstanden.
Das war, ja, ein Klassiker.
So, also kann man ruhig so stehen lassen, wenn Sie heute das noch rezitieren und wenn sogar die Kinder das können, das ist ja toll. Dann,
ja.
Und mit anderen Worten, dann saßen Sie auf der Schiene und habe ich das Gefühl, wenn man Ihre Biografie so sieht, immer irgendwie wollten Sie wieder was austesten. Ne? Sie waren ja auch Musiklehrerin Sie haben alles Mögliche gemacht.
Ja,
ne?
Ich habe dem Schreiben nicht getraut. Ich habe mir nicht so getraut, wirklich so gut und so viel zu schreiben, dass man davon leben kann. Das kann ich auch heute noch nicht. Ich gebe das einfach mal zu. Das ist wirklich verdammt schwer. Die wenigsten Autoren können davon leben. Also die meisten haben doch irgendeinen Job nebenbei oder ja, es ist wirklich nicht einfach. Aber es ist unheimlich befriedigend, so an einem fokussiert an einem Text zu sitzen und in dem Text zu verschwinden und an diesem Text zu arbeiten. Das ist also für mich unheimlich befriedigend.
Vielleicht, das passt ja auch ganz gut jetzt, weil wir ja über den EU-Bahnhof Hessus Schreibwettbewerb reden und ja wollen, dass noch ein paar Leute vielleicht auch Texte einschicken, die ja auch am Anfang irgendwie stehen. Vielleicht ist es ganz gut, gleich zu wissen, dass man jetzt nicht unbedingt den Ehrgeiz haben sollte, dass man gleich der Bestseller-Autor wird und davon leben kann, weil Sie gerade so sagen, man sollte sich vielleicht darauf einstellen, dass das nicht immer so klappt, aber trotzdem befriedigend natürlich ist für
man
einen.
Man sollte den Ehrgeiz haben.
Man sollte ihn haben?
Ja.
Gut, finde ich sollte, ehrlich, Sie. Aber man sollte nicht enttäuscht sein, wenn es dann nicht klappt.
Genau, richtig. Also man soll schon, der Anspruch soll schon hoch sein. Also wenn man sagt, ach jetzt, wobei, man weiß es immer nicht. Es kann ja wirklich auch was Gutes bei rauskommen, wenn man eben sagt, okay, ich schüttel mal was aus dem Handgelenk.
Gibt's auch.
Kann man ja machen. Man kann es einfach probieren.
Aber wie Sie ja sagen, es gibt ja gute Nachrichten, dass Sie haben ja, wie gesagt, viele Nachwuchsautoren, Autoren begleitet, die dann weiter im Geschäft geblieben sind.
Ja.
Aber man sollte sich eben darauf einstellen, dass man, also das ist natürlich was sehr, sehr Schönes ist, aber dass man nicht unbedingt immer das große Geld verdient oder davon leben kann.
Ja, das klappt bei den allerwenigsten Autoren. Und das sind dann oftmals, naja, es sind halt Autoren, die ein sehr breites Publikumsinteresse bedienen können. Das ist nicht jedem gegeben. Mancher bastelt lieber so seine skurrilen, besonderen Texte für ein kleines Publikum. Das ist auch völlig in Ordnung. Es muss jetzt nicht jeder Mainstream-Autor werden.
Um Gottes Willen. Haben Sie denn eine Erklärung trotzdem dafür, warum das so ist? Wahrscheinlich haben Sie jetzt schon einen Teil genannt. Mainstream-Autor heißt ja, dass ich ganz viel abdecke am Publikum. Mhm. Aber ich brauche auch die Aufmerksamkeit. Ich denke mal ganz oft, wenn ich in einem Buchladen bin heute, ja, in einer großen Buchhandlung, da kann ich ja, selbst wenn ich ein Buch über die Fenster zum Hof suche, ja, dann finde ich wahrscheinlich noch eins drüber, ja. Also jetzt oder Kurzgeschichtensammlung gibt es ganz viele, ja. Wahrscheinlich ganz viele großartige. Man steht immer oft unbeholfen davor. Also es ist auch das Überangebot. Also.
Auf jeden Fall. Und was diese Fülle betrifft, da sind ja Verlage hinterher dann einige Autoren, also die haben immer so ihre Spitzentitel, die dann wirklich mit massiven Werbegeldern beworben werden. Verlage haben ein Werbebudget, aber das werfen sie oftmals dann wirklich auf ein oder zwei Spitzentitel des Halbjahres und der Rest Titel, die heißen dann im Verlag durchaus mal Katalogfüller.
Ist das so, der Begriff?
Ja, ja.
Naja, das ist auch, naja.
Man muss sich bewusst sein, das ist ein ganz schwerer Job. Es macht Spaß. Ich möchte das, was ich dafür tun kann, das zu befördern, das Interesse am Schreiben und Lesen, das möchte ich gern tun. Deswegen sitze ich ja auch hier. Aber man muss sich schon bewusst sein, dass es nicht einfach ist.
bevor wir gleich am Ende des Gesprächs nochmal die harten Fakten nennen, würde mich auch mal interessieren, wir können viel über ihr Leben noch reden, aber trotzdem, ihr Geschmack interessiert mich auch. Sie waren ja nun mal Buchhändlerin und einmal von Berufswegen, aber auch ganz privat. Welche Art von Büchern mögen Sie denn? Sind es auch Kinderbücher, wo Sie, weil Sie eben selber ja Kindergeschichten schreiben, dass Sie immer gucken und denken, ach mein Gott, die Cornelia Funke, die ist da schon gut. Es können alle möglichen Bücher sein, die Ihnen so zufallen.
Ich bin da ein schlechter Sammler in meinem Kopf. Ich lese durchaus auch Kinderbücher, weil ich mit sehr vielen Kinderbuchautorinnen und Autoren vernetzt bin und einfach gucken will, was sie machen. Wobei das nicht so ganz mein großes Interesse ist. Was wirklich für mich so ganz großartige Literatur ist, wenn wir bei Kinderbüchern bleiben, ist Michael Ende. Sowohl die unendliche Geschichte als auch Momo. Das sind also so Sachen, das sind so Hausnummern, die sowohl Kinder als auch Erwachsene ansprechen. Und solche Bücher interessieren mich eigentlich, dass das nicht einfach nur so, sagen wir mal, so eine nette kleine Kindergeschichte ist, sondern durchaus eine Tiefe hat, die Kinder gar nicht mal unbedingt jetzt schon verstandesmäßig erfassen müssen, die aber doch in ihnen wurzeln kann und da vielleicht irgendwann mal sich entfalten kann.
Das ist schön gesagt. Das gilt übrigens auch, was Sie gerade sagen, für Kinderfilme oder Verfilmung auch von den genannten Sachen, wie jetzt die unendliche Geschichte, Momo ist ja beides verfilmt worden. Da hat auch mal jemand sinngemäß gesagt, gute Kinderfilme, und das gilt auch dann was für Ihre Aussage, sind die, die auch als Erwachsener noch gemocht werden. Mhm. Ja, und so ist es auch wahrscheinlich bei Kinderbüchern. Ja. Wenn ich jetzt heute ein Kinderbuch lese und ich verschlinge das noch, dann ist es gut.
Und das freut mich zum Beispiel, wenn mein aktuelles Kinderbuch über Erfurt hier, wenn ich mit Erwachsenen höre, ach, ich habe das auch gern gelesen. Ich habe da auch eine Menge erfahren, was ich vorher noch nicht wusste. Das freut mich dann.
Das ist, also wie gesagt, ich glaube, das ist ja auch dann wieder, um das auch mal unseren Jungautoren zu sagen, was toll ist, ist das Feedback, das Gespräch mit dem Publikum, was sie offenkundig ja auch oft haben. Das ist ja schon schön, wenn Leute die Texte kennen, die Gedichte kennen.
Ja, wobei ich schreibe ja doch vorwiegend für Kinder und lese auch vorwiegend für Kinder. Und da ist das Gespräch dann oftmals nicht so intensiv. Wenn ich dann vor 50 Kindern sitze, mit denen kann ich nicht stundenlang diskutieren. Das wird zu unruhig. Ne?
Aber da haben Sie ja auch Erfahrung. Sie waren ja auch als Bücherclown, glaube ich, mal 10 Jahre unterwegs. Ne? Insofern sind Sie jetzt eigentlich noch die Küchenmarkt? Sie hatten dann so eine neue.
Das, mache ich immer noch.
Das machen Sie immer noch. Ja. Das erklärt die Küchenmarkt aus Don Röschen, die sozusagen Ihre Perspektive von Röschen erzählt. Ja. Also, ja, insofern sind Sie ja gut geeignet sozusagen, um zu wissen, wie man mit Kindern umzugehen hat. Letzte Frage, bevor wir gemeinsam mal die harten Fakten zusammentragen. Wer ist denn Ihr erster Kritiker, wenn Sie einen neuen Text schreiben? Ist das Ihr Mann oder
Nein, das vermeiden wir.
Da gibt's Streit.
Ja, wir kommen beide aus dieser harten Schule. Übrigens haben wir uns beim Poetenseminar ja auch kennengelernt.
Ich muss also sagen, Ulf Arnell, das können Sie viel denken, ist Ihr Mann.
Er war in der Gruppe, die ich damals mit betreut habe. Also ich habe ihn damals betreut
Sie
als Seminarsekretärin.
Ah, okay.
Ja. Da gab es noch einen Seminarleiter, das war damals Hannes Wirz, der in der Jungen Welt immer diese Poetensprechstunde gemacht hat. Und ich war Seminarsekretärin. Also ich war schon oft genug dort gewesen und habe dann mit angeleitet. Und in der Gruppe war Ulf. Und wir waren beide Erfurter, aber wir haben uns dann in Schwerin kennengelernt.
Auch interessant, in Erfurt nicht über den Weg gelaufen, aber dann im fernen Schwerin. Aber er ist jedenfalls nicht. Also,
nein, das ist. Ich bin meine eigene Kritikerin.
Ja, also keine beste Freundin, die oder irgendjemand vom Verlag oder so.
Ja, Verlag, klar.
Also, der muss den ja dann sehen, ne? Aber dann.
Weil es. Das machen viele, dass sie. Wie heißt das? Probeleser haben oder sowas, die dann mal zur Probe lesen. Ist auch gut, das kann man schon machen. Wobei ich denke, dass
das klingt
das
auch so ein bisschen wie, ich höre es mir an, aber ich bleibe trotzdem dabei.
Nein. Das kann aber manchmal irreführend sein, weil die Verlage vielleicht wieder was ganz anderes haben wollen. Ja, dann überarbeitet man nach den Vorgaben der Freundin und der Verlag sagt, nee, aber eigentlich hätten wir es lieber so. Insofern, das Gefühl dafür entwickeln, dass der Text jetzt erstmal soweit ist. Die Verlage haben eh oft genug noch was zu sagen und umzukrempeln und reinzureden. Und die wollen ja auch ihre Daseinsberechtigung haben.
Da spricht schon viel Erfahrung, dass man da gleich noch ein bisschen Puffer lässt, damit sie noch ein bisschen irgendwie ein paar grüne Elefanten wegmachen können.
Ja, ja.
Da muss man auch ein bisschen taktisch manchmal vorgehen.
Könnte die Figur nicht vielleicht doch lieber ein Junge sein? Manche müssen ihre Bücher komplett umschreiben. Also das ist insofern.
Also Sie haben ja schon einiges gehört. Wir fassen jetzt nochmal zusammen für alle, die jetzt zuhören und sagen, Mensch, ich wollte immer schon was schreiben und möchte da was einreichen. Eobanus Hesse Schreibwettbewerb. Doch gut 3 Wochen Zeit. Einsendeschluss ist der 1. September. Man kann sich entscheiden zwischen Lyrik und Prosa. Das heißt also, man kann entweder Gedichte schreiben, da glaube ich 3 an der Zahl, und man kann eine Kurzgeschichte schreiben, die aber, Sie haben es schon eingangs gesagt, bitte nicht zu lang, 10.000 Zeichen maximal, einschließlich Leerzeichen. Ja. Das sind schon erstmal die wichtigsten Fakten. An eobanus-hessus@herbstlese.de, falls das jetzt zu schnell ging, www.herbstlese.de durchklicken. Und wie ist es dann? Ihr sitzt dann alle gemeinsam in einem Raum, man guckt die Texte dann durch. Und
ja, man liest die erstmal für sich zu Hause durch und wählt seine Favoriten aus. Und dann sprechen wir drüber, weil man kann auch sein Urteil korrigieren. Also wenn man merkt, ich habe jetzt einen Text übersehen oder... Ich muss mal dazu sagen, wenn man, man kann diese Texte nicht alle auf einmal lesen, dann wird man irgendwann ungerecht. Man muss es also wirklich stückchenweise tun und wieder mit frischem Blick gucken, ist das jetzt wirklich, ist da Substanz da, ist da eine tolle Sprache dabei, eine interessante Geschichte. Und und vielleicht hat man wirklich was übersehen, wo alle anderen sagen, guck mal, die Geschichte ist doch wirklich ganz toll. Und dann liest man nochmal und dann sagt man, okay, die sollen gewinnen.
Das ist ein Prozess, der dauert dann ein bisschen
genau.
Und dann gibt's den 30. November, einen Freitag im Haus Dacherröden, die große Preisverleihung. Wir haben schon gesagt, 3 Hauptpreise mit je 400 Euro dotiert, 3 Förderpreise. Mhm. Man kann ein Seminar besuchen, kreatives Schreiben und den Publikumspreis, der wird sozusagen am Abend entschieden, bekommt derjenige oder diejenige den Büchergutschein für besten Inhalt und Präsentation quasi, wie das am Abend angekommen ist. Ja. Dann schauen wir mal, was jetzt noch so reinflattert. Wie gesagt, Sie sagen, im Grunde keine Hemmung haben, man kann ja nichts verlieren.
Eben.
Und
eine Menge gewinnen. Und sei es der Kontakt zu anderen Schreibenden, das ist auch ganz wertvoll.
Dann bedanke ich mich erstmal für das Gespräch. Ingrid Adell, selbst natürlich Schriftstellerin und vieles andere mehr, aber heute in dieser Funktion, und sie ist auch Jurorin im Eobanus Hessus Schreibwettbewerb. Vielen Dank.
Gern.